PH on Wien. Herzlich willkommen beim Podcast der Pädagogischen Hochschule Wien. Herzlich willkommen, sagt Christian Berger, und heute ein Gast, der aus einem ähnlichen Sektor auch kommt, Lothar Bodingbauer.
Aus dem Verkehrssektor, Bildung, ja. Import, Export, Transit.
Genau. Lothar Bodingbauer ist seines Zeichens Lehrer, und zwar an einer speziellen Schule, die es ja nicht so oft gibt.
Abendgymnasium Wien gibt es aber auch in allen Bundesländern, und wir nehmen alle, die sonst nirgendwo reinkommen oder die sonst irgendwo rausfallen.
Das heißt, wenn man eine Matura nachmachen möchte oder nachmachen heißt ja nicht nur, wenn man es nicht fertig gekriegt hat, sondern auch vielleicht, wenn man bisher gar nicht versucht hat, eine Matura zu machen.
Genau.
Dann kann man das berufsbegleitend bei euch machen oder auch vollzeitlich.
Oder als arbeitslos gemeldete Person. Und wir kosten nichts und sind daher praktisch ein bisschen Konkurrenz zu Volkshochschulen oder privaten Bildungseinrichtungen, die es auch gibt. Und das wird vom österreichischen Staat finanziert. Also das sind Bundeslehrer, Gymnasium, wir haben den ganz normalen Lehrplan, jetzt dann auch in Kürze auch mit der österreichischen Zentralmatura. Und ja, unsere Schülerinnen und Schüler werden als Studierende bezeichnet und wir versuchen sie als junge Erwachsene zu behandeln, was uns meist gelingt, weil sie kommen daher ohne Erziehungsanspruch oder Erwartung. Also schlimmstenfalls muss man halt sagen, bitte nicht in der Mitte des Unterrichts reinkommen, ständig.
Das heißt, es gibt Mindestalter,
wo man 17 plus.
Es ist nicht so, dass man eben im normalen zeitlichen Ablauf die Schulbildung dort konsumiert, aber im Abend, sondern es sind Leute, die tatsächlich schon andere Bildungsgeschichte hinter sich haben, die dorthin kommen.
Genau, also bis vor 10, 20 Jahren war es wirklich so, Abendgymnasium im Sinne von berufsbegleitend, wenn jemand bei der Stadt Wien arbeitet und höher aufsteigen möchte, die Matura nachmachen von 6 bis 9 oder halb 10 am Abend. Dieses Klientel haben wir offensichtlich abgearbeitet und das neue Klientel sind die, die wirklich rausfallen in der 6., 7. Klasse Gymnasium und rausfallen aus den verschiedensten Gründen, weil Lehrer hysterisch sind über die Zentralmatura und wirklich aussortiert wird, beinhart, die nicht dazu passen und die kriegen dann wir und wir nehmen sie gerne. Oder ein Defizit haben und es reicht ein Defizit, vielleicht stottern, vielleicht einmal krank gewesen sein oder vielleicht ja, irgendetwas, was nicht homogen ist.
Wie lange machst du das jetzt schon ungefähr?
Ja, seit 2003 und ich war vorher im Gymnasium Rahlgasse, habe also auch ein normales Gymnasium kennengelernt und mag das bei uns jetzt am Abendgymnasium schon sehr, weil diese Freiwilligkeit einfach im Bildungssystem großartig ist. Also man geht sich nicht auf die Nerven.
Und du bist wie dazu gekommen, dass du Lehrer werden wolltest? Oder war das schon als Kind irgendwie, ich möchte Lehrer werden, weil meine Lehrerin so toll ist? Oder?
Ich kann ehrlich gesagt diesen einen Moment nicht festhalten. Ich habe es einfach gemacht, das Lehramtsstudium Mathematik und Physik. Ich kann es nicht sagen, warum. Ich habe möglicherweise auch gar nicht nachgedacht. Gymnasium Braunau am Inn, scherzhaft Adolf-Hitler-Gymnasium genannt, von uns Schülern damals dort.
Also aus Oberösterreich.
Aus Oberösterreich, genau. Methodenmäßig war man da ganz weit weg von modern. Also das war so ein Verlautbarungsgymnasium, aber von freundlichen Menschen. Also auch der Turnlehrer war tatsächlich noch bei der SS, aber freundlich zu uns und habt achtsamer gestanden, aber freundlich. Und das war so der Deal, wenn man nicht deppert ist, kann man dort auch eben Turnlehrer sein, wenn man bei der SS war. Methodenmäßig war man halt nicht allzu gut, schätze ich, weil man bei der SS war. So gesehen habe ich alles Wichtige erst später gelernt. Aber natürlich eine Grundbildung erworben, die von freundlichen Menschen durchaus sehr großartig war.
Und dann hast du sozusagen die Matura gehabt und warst ratlos wie viele?
Nein, war ich nicht. Oder? Ich habe gewusst, ich werde ein Jahr Pause machen und in einer Bank arbeiten, in der Volksbank Altheim. Das hat mir viel Spaß gemacht. und war dann ein halbes Jahr in Neuseeland und Australien und habe da dann Heimweh gekriegt. Das hat richtig weh getan. Das hat mich sehr gewundert. Auf das hat mich niemand vorbereitet, dass Heimweh Schmerzen verursacht. Und ich habe das auch nicht gekannt. Ich habe gedacht, was ist, da ist irgendwas ganz komisch. Und dann musste ich heimfahren und dann war ich daheim und habe dann einfach besinnungslos Mathe und Physik Lehramt studiert. Einfach gemacht, aus ohne nachzudenken. Aus Oberösterreich. Wie? Na, aus Wien. Meine Großmutter war Wienerin und die hat immer eine Wohnung gehabt in Wien. Das war klar, ich kann dann nach Wien gehen.
Das heißt, du bist dann nach Wien ausgezogen.
Genau.
Aus dem kindlichen, jugendlichen Umfeld.
Genau.
Hast du dich verabschiedet, nicht nach Neuseeland, sondern nach Wien, weil es ist ja doch auch ein Sprung aus Oberösterreich nach Wien.
Ja, das war aber schon immer schon so vorgegeben, das wusste ich ja damals in der Schule auch schon, wenn ich studiere, und das war eben okay. So der Plan natürlich auch in der Familie, dann in Wien.
Und dann gibt es Opa und Oma oder so, dass man zumindest einen Anker hat.
Naja, interessant. Meine Oma hat bei uns gewohnt am Land und hatte diese Wohnung als kleine Stadtwohnung, okay, einmal im Jahr oder zweimal hinfahren und das große Wien genießen. So im Sinne von, eben sehr gern Simone de Beauvoir gelesen. Die Freiheit Wiens, das war schon für mich eindeutig spürbar. Die moderneren Methoden übrigens, die hatte das Riedergymnasium, die waren schon viel weiter. Und ich muss aber dazu sagen, ich komme auch aus einer Nazi-Familie, also das heißt, der Großvater war Napola, das ist diese nationalsozialistische Erziehungsanstalt, also Lehrer mit argen Hintergrund, und die Methoden waren halt...
Die SS-Kaderschmiede.
Ja, und die Methoden waren halt einfach wirklich, finde ich, nicht sehr gescheit, die sind auch bei mir noch angekommen, dieses Abhärten, Sport muss wehtun, und wenn man beim Langlaufen im Winter unten der Schnee biegt, dann muss man da durch und nur kein Wasser mitnehmen, damit man nicht verweichlicht wird. Also ins Hirn geschissen, von links bis rechts.
Gut, aber das hast ja du nicht erlebt jetzt direkt, sondern nur indirekt faktisch.
Naja, das war schon hart genug. Also ich musste erst, ich glaube 30 Jahre alt werden, bis ich dann draufgekommen bin, ich kann eh laufen und jetzt laufe ich Marathon. Es hat mir nur niemand beigebracht. In diesem Abhärtungswahnsinn.
Hat dir das irgendwie den Kick gegeben, Lehrer zu werden?
Nein, glaube ich nicht. Nein. Ich kann das nicht zurückführen. Möglicherweise ist es eine Familientradition, wir tun halt nichts anderes. Das ist
etwas, was du aufarbeiten. Also deine Eltern, du kommst aus einer Lehrerfamilie.
Vaterlehrer, genau. Okay. Sein Vaterlehrer, dessen Vaterlehrer. Es gibt natürlich auch ein gewisses Gewicht, wenn ich mit irgendwem rede. Ich meine, ich bin Lehrer fünfter Generation. Das ist so ähnlich wie der Treichel, schätze ich mal, bei der ersten Sparkasse.
Also man hat dann schon einen bordürschen Habitus, den man...
Ein Standing, ja sicher. Ja. Also das wischt halt nicht so geschwind weg irgendwie. Also
damit kommst du in diesen Job auch leichter rein, weil du weißt, was gefordert wird, gefragt wird.
Ja, wobei ich muss ihm wirklich sagen, die wesentlichen Sachen habe ich nicht von denen gelernt, von der Tradition und von meiner Herkunft, sondern wirklich woanders. Aber wahrscheinlich steht man auf den Schultern von Riesen, die haben es wenigstens geschafft, mich so weit zu schieben, dass ich dann eben es bemerkenswert finde, wenn ich in eine Hundeschule gehe, und dort habe ich übrigens am meisten gelernt, dass man eben nur mit Belohnung arbeiten kann, sinnvoll. Zum Beispiel.
Man muss nicht Defizitpädagogik betreiben.
Ja, genau. Also das ist grauenhaft.
Gut, das heißt, dann bist du Lehrer geworden und hast irgendwann einmal mitgekriegt, jetzt bin ich auch Lehrer. Ne?
War in der Rahlgasse, habe mir gedacht, um Gottes Willen.
Bist in die Schule reingestolpert.
Wahnsinn. Habe vorher schon Radiosendungen gemacht, und das war eben das Interessante, weil ich immer gern Radio gehört habe. Und Journal Panorama Österreich 1, da habe ich immer Sendungen gemacht, und das ist sozial kritisch, man schaut, wo gibt es irgendwelche Widersprüche, wo gibt es etwas zu verbessern, und mit diesem Blick gehe dann in das Gymnasium Rahlgasse und sehe da nur Baustellen und sage, hey, da ist ein Loch, also im übertragenen Sinne, und die Direktorin sagt, nein, da ist kein Loch. Sag ich, da ist ein Loch, da müssen wir einen Zaun rundherum stellen. Da fällt wer rein. Nein, da ist kein Loch. Und innerhalb kürzester Zeit war ich aufgearbeitet und ich musste einfach das Haus verlassen, weil mir das einfach
nervlich.
Nervlich, also ich schaffe das nicht.
Wie viele Jahre hat es gedauert?
Na doch, einige, 3, 4, 5, also relativ kurz. Und es ist für mich immer noch verblüffend, die haben eine Glocke mit, keine Ahnung, 140 Dezibel. Die Lehrer stehen daneben und warten, bis der Lift kommt, dass sie raufkommen. Sie haben einmal gesagt, als die Glocke hin war, das war so schön. Und dann wurde sie repariert und jetzt knallt ihnen diese Glocke wieder in den Kopf und sie tun nichts dagegen.
Sehen das Loch nicht.
Genau. Und da muss man weg, aber weil sonst wirst du krank in diesem System, muss ich wirklich sagen.
Aber also diese 3 Jahre sagen üblicherweise der Praxisschock, den man den Junglehrern zuschreibt.
Genau.
Also die Lehrzeit nach der theoretischen Ausbildung.
Ja, den hätte ich vielleicht woanders auch gekriegt. Ja, ich habe auch wirklich die miesesten Klassen gekriegt am Anfang, was übel ist, finde ich. Das heißt, den Junglehrer gibt man wirklich in die pubertierende 14-Jährige, wo er einfach keine Ahnung hat, was er da eigentlich tun soll. Und ich habe Schüler getroffen von damals, die erzählen jetzt noch mit Begeisterung, dass ich einmal zornig aus der Klasse gelaufen bin, allerdings durch jenen Türteil, der nicht aufgegangen ist. Und ich sehe die Sterne dann auch noch vor mir, also die sich daraus entwickelt haben. Ich bin gegen die Tür gerannt, aber sie waren dann wirklich still und das dürfte in Erinnerung geblieben sein.
Diese kleinen Anekdoten sind ja das, was einem Lehrer, einer Lehrerin bleibt.
Ja.
Immer wieder kommt man auf das zurück.
Ja, vor allem die Schüler nämlich, die erinnern sich.
Und das ist das Bild, das dann die Schüler von einem haben.
Ja.
Und wenn man dann lang an der Schule ist, dann kriegt man eben so ein Image.
Ja.
Das ist der gegen die Tiere rennt. Oder den kann man so verzweifelt machen, dass er das nicht mehr erkennt und so weiter.
Ja, und ich glaube, so das Gesetz der großen Zahlen, mit der Zeit, glaube ich, stimmt dieses Image auch. Also das ist die beste Evaluierung. Man weiß es eigentlich von jedem Lehrer.
Also es ist ja schon so, dass man, wenn die Schüler in die Schule kommen, haben sie schon ein Bild von den Lehrerinnen durch Freunde, Bekannte etc. Und wenn man sich dann nicht konform dieses Bildes verhält, kommt es wieder zu Irritationen, die pädagogisch interessant sind.
Ja, habe ich auch in der Hundeschule gelernt, wenn der Hund wirklich nicht das tut, was du gerne von ihm hättest, mach was Überraschendes, leg dir am Rücken und streck die Beine in die Luft, dann steht er so verdattert da und schaut, dass er völlig alles vergisst, was vorher blöd gelaufen ist.
Das heißt, in die Hundeschule, die ist für dich sehr wichtig, also ja. Weiß ja, Hunde sind etwas Wichtiges, Bienen sind etwas Wichtiges,
ja.
Vielleicht kommen wir da auch noch drauf. Schule und Lernen ist etwas Wichtiges, bleiben wir mal bei dem Lernen. Dieses Bild des Lernen, was ist für dich Lernen? Vielleicht auch mit der Hundeschule-Analogie, die du ja oft verwendest.
Na, da hätte die oder? Geschichte mit meinem Kaktus.
Okay.
Weil ich wollte wissen, wie ein Kaktus zur Welt kommt als 14-Jähriger. Und habe mir ein Buch gekauft, Kakteen, und da ist drinnen gestanden, du musst den Samen auf die Erde legen, weil das sind Lichtkeimer, und nicht einbuddeln, weil sonst ist es finster. Das habe ich gemacht, abgedeckt mit leichtem Kies, ist auch dabei gestanden, dass es nicht austrocknet. Und dann war ich überrascht, dass da kein Kaktus rauskommt, sondern 2 Blätter. Links und rechts. Schau so hin, denk mal, wie geht die Geschichte weiter? Hab's abgezeichnet und jeden Tag einfach abgemessen und gezeichnet. Und nach, glaube ich, 3 Wochen hat sich in der Mitte dieser 2 Blätter eine Säule herausgeschoben mit Stacheln. Das heißt, der Kaktus, den ich eigentlich von Anbeginn erwartet hätte. Und da habe ich dann in einem anderen Buch dann gelesen, das war dann ein Biologiebuch oder ein Botanikbuch, dass es 2 keimblättrige Pflanzen gibt und viele andere das auch tun. Und ich habe praktisch eine Verwandtschaft entdeckt von einem Kaktus mit den anderen bestehenden Pflanzen, die auch 2 keimblättrig sind. Ich finde das großartig.
Wie alt warst du ungefähr?
Ja, 14 ungefähr.
Okay. In der Pubertät hat dich der Kaktus interessiert.
Genau. Und ich denke, besser hätte man es nicht hinkriegen können. Ich muss aber dazu sagen, es war ja auch niemand dabei, der mir das irgendwie anders ausreden hätte können. Zum Beispiel, indem er sagt, du musst ein Protokoll schreiben.
Du hast die Spannung dessen, was dich interessiert hat,
ja,
in dir getragen und es hat dich niemand daran gehindert, die Lösung zu finden.
Ja, und das dürfte schon auch aus dieser Nazi-Familie kommen. Also mein Vater, der halt schon solche Prozesse auch immer wieder gefördert hat. Also dass man etwas herausfindet. Und der hat es ja auch von seinem Vater, dem Obernazi, gekriegt. Ja? Also auch der hatte diese Aspekte offensichtlich. Und jetzt kriegst mir nicht so weit, dass ich sage, es war ja nicht alles schlecht. Aber sie hatten schon eine gewisse Vorstellung von einer Art zu lernen, die jetzt, finde ich, mir nicht in dieser Hinsicht nicht geschadet hat. Und ich weiß jetzt nicht, ob es die Nazis waren oder einfach nur diese zwei Personen, Großvater und Vater.
Aber man könnte sagen, es ist irgendwie so forschendes Lernen, das da für dich ein wichtiger Faktor, weil das dir entsprochen hat, in deiner Art an Sachen heranzugehen.
Genau.
Es gibt ja wahrscheinlich andere, die anders an Sachen rangehen, für die das dann nicht die richtige Methode ist.
Es kann nur gepasst haben, weil ich es eben selbst gefunden habe und ich habe mir dann schon immer wieder Wissen auch von Leuten aktiv geholt, die es gehabt haben. Ich wollte zum Beispiel mal einen Kreis programmieren, dass der Computer einen Kreis zeichnet und ich habe nicht gewusst, wie kriege ich Kreis hin. Also, dass das so um die Kurven geht und war in der Jugendherberge in Mariazell auf Urlaub offenbar und dort war ein Typ, der gesagt hat, er studiert Mathematik und der hat mir gesagt, du musst das mit Sinus X und Cosinus X. Und es hat funktioniert. Wunderbar. Best. Also, beste Geschichte, weiter geht's.
Hat das für dich in deinem Ort zu unterrichten jetzt auch Bedeutung, dass diese Art des Lernens
unbedingt wichtig ist? Weil die VWA, die vorwissenschaftliche Arbeit, ja natürlich genau aus diesen Elementen besteht. Und es ist nicht, dass man irgendwas aus Büchern zusammenschreibt, was andere herausgefunden haben. Und ich finde eben, es dürfte nicht sehr weit verbreitet sein, diese Selbstermächtigung oder Selbstwirksamkeit, dass wir eigentlich als Didaktiker eigentlich hier Profis sein sollten, diese Selbstwirksamkeit der Schüler zu aktivieren. Aber wenn ich das so erzähle, was man da alles machen könnte, schauen viele Kollegen und sagen, naja, das ist, und wissen eigentlich nicht, wovon ich rede.
Weil sie ja sonst gewöhnt sind,
Sachen zusammenschreiben,
und erzählen das weiter.
Verlautbarungswissen, genau.
Und die anderen sollten diesen Weg nachschreiten können.
Ja, das wurde auch in den Spezialgebieten immer gemacht. Also Spezialgebiet für die Matura war eben ein Thema zu formulieren und dann zusammenzuschreiben, was halt irgendwelche Bücher drüber schreiben. Und wenn jetzt die VWA praktisch nicht gut gemacht wird und wir Lehrerinnen und Lehrer wissen das, wenn sie nicht gut gemacht wird, dann einigen wir uns halt, naja, dann sollen sie halt was zusammenschreiben. Und ich sage, nein, das sollen sie nicht, dann sollen sie halt was ganz was Einfaches machen. Und das ist Wissenschaft letztlich, das ganz Einfache. Und ich sehe, dass es urschwierig ist, weil sie sagen immer, mach deine komplizierte, als Ratschlag, sagen sie den Studierenden, nimm eine große Frage und versuch sie einzugrenzen, damit zu einem Gebiet kommst, wo du was machen kannst. Und das, finde ich, geht nicht, weil dieses Eingrenzen plötzlich zu Konflikten führt, die nicht gut bearbeitet werden. Also immer wenn dann praktisch was nicht funktioniert, wechseln sie den Betreuungslehrer und haben wieder eine große Frage, die sie dann wieder nach Ratschlag der Lehrer versuchen einzugrenzen, bis sie beforschbar wird in der VWA. Und ich sage, na, beginnt doch bitte bei der billigsten, banalsten Frage, die euch zu Tode langweilt und versucht die möglichst langsam auszuweiten und ihr seid immer in einem bekannten Bereich und dann kommt es an die Grenzen der Komfortzonen, wo es dann spannend wird und prickelt. Ist das ungefähr verständlich, Christian?
Ja.
Und das dürfte ein ganz großes Paradigmen. Also
ich denke jetzt gerade nach, weil ich ja viele Backarbeiten betreue, also Bachelorarbeiten, und so die ersten Schritte sind, oder meine Erfahrung ist halt immer, die Leute kommen eben genau mit großen Themen, wo ich dann sage, das ist super, da kannst du jetzt eine Doktorarbeit drauf machen, aber du hast nicht 3 Jahre Zeit oder 5 Jahre Zeit, dich damit zu beschäftigen, sondern vielleicht nur 3 Monate oder 4 Monate, weil du willst das ja, oder vielleicht hast du ein Jahr Zeit, aber dann hast du meistens so viele andere Sachen, dass du ein Jahr brauchst.
Ja, ja.
Also, und da ist schon auch meine Herangehensweise, das zu sagen, schauen wir mal, wie die Lupe ausschauen muss, dass du das was du anschauen kannst, weil du kannst ja nicht mit der Lupe die ganze Welt anschauen, du kannst ja nur ein Stück davon anschauen und das schaut er an und da ist einmal das andere weg. Das ist der schwerste Teil, dorthin zu kommen, dass man genau weiß, was man eigentlich will.
Aber ich glaube, wenn du sagst, lass das andere weg, das ist eben genau das, was nicht funktioniert. Ich sage, stell einmal nichts auf den Tisch und tu etwas, das Einfachste, das du sehen kannst, hin.
Okay.
Dann das Wegnehmen funktioniert nicht.
Dann hast du aber den Prozess nur beschleunigt, weil du hast dann einfach ausgesucht aus dem, was da ist, indem du das hinstellst. Dann hast du ja diesen Schritt von der Großheit auf die Kleinigkeit auch gemacht, nur hast du den einfach gemacht und nicht reflektiert, sondern...
Achso, ja, stimmt. Das ist übrigens deine Stärke, darüber nachzudenken, finde ich. Alles, was ich von dir weiß, ist eben genau dessen näher zu beleuchten. Ja, das fehlt mir.
Was sowas. Aber durchaus, sage ich jetzt einmal, eine spannende Geschichte ist, ja. Weil man ja natürlich dann intuitiv herangeht. Also was ich mir jetzt gerade mitnehme aus dem, ist das, dass ich das nächste Mal auch versuchen werde, diesen Weg frei zu machen und ihnen nicht gleich zu sagen, ja, jetzt schauen wir, wie wir mit der Lupe da draufschauen können und was wir sehen, sondern machen mal das, was du sagst, auch die Möglichkeit, ja, nimm irgendwas her und schau, und wenn das aber so groß ist, dass du mit der Lupe noch immer nichts erkennen kannst, weil das so ein Detail ist, dann muss man vielleicht doch noch einmal das genauer anschauen.
Es ist einfach dieses Vertrauen in das eigene vollständig Begreifbare nicht vorhanden. Immer wenn man praktisch von den Schülern was will, dann glauben sie, sie sollen etwas Unvorstellbares produzieren. Und ich finde, wie kann man 8 Jahre in die Schule gehen und kein Vertrauen haben in das Einfachste?
Ja, also da bei mir, bei den Sachen, bei der Betreuung habe ich ja nur ganz wenig Zeit in Wirklichkeit mit den Leuten zu arbeiten. Mhm. Als ich umgekehrt in der Alternativschule gearbeitet habe, war das eigentlich immer so, dass die Kinder ja ununterbrochen mit
irgendwelchen
Sachen gekommen sind,
ja,
und gesagt haben, das wollen wir oder wir wollen das bauen oder wir wollen das machen. Und dann war das Inhalt und dann hat man die Zeit sich dafür genommen, das zu machen, und hat halt alles andere ausgeblendet. Weil das stückweise sowieso dann dazugekommen,
ja, genau,
ist, nicht? Weil wenn ich ein Hochbett in einen Raum einbaue, dann habe ich halt Mathematik dabei, wie ich das berechnen muss, dann habe ich alles Mögliche, um die Kosten auszurechnen, wo ich rechnen habe, aber ich habe auch Deutsch drinnen, wo ich beschreiben muss und mir das diskutieren müssen, wie das aussehen soll und welche Funktionen es haben soll, etc. Also anhand von solchen Dingen, die man aber konkret... Ja, eigentlich haben sie nur gesagt, wir wollen da eine Ebene haben, damit wir da oben auch sitzen können. Mhm. Aus dem heraus entwickeln sie einfach viele, viele Zugänge für Fragen und Lernen. Aber was man dann, denke ich mal, was wichtig ist, ist eben dieses Fragen stellen lernen. Weil ich habe das Gefühl, dass die Leute oft Fragen stellen verloren haben. Sie fragen nichts mehr. Und wenn sie Fragen stellen, dann sind die nicht... zum Teil ja so groß, dass man sie nicht beantworten kann.
Es ist
für die Leute meistens wichtiger, Antworten zu haben, als Fragen zu stellen. Und ich denke mir,
das
ist halt eine Provokation von meiner Seite her, dass ich dann sage, wir sammeln jetzt nur Fragen, Antworten wird das Leben dann finden. Mhm. Oder ihr selber, dann könnt ihr euch daran erinnern, jetzt.
Ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst, aber ich würde nicht ganz zustimmen, weil ich das nicht so sehe. Ich sehe generell kein Bedürfnis, miteinander zu reden. Also es reicht aus, wenn man in der Pause sitzen kann und sein Smartphone abarbeitet. Und wenn ich glaube, da finde ich Kommunikation generell nicht
du mehr. Du findest grundsätzlich...
Redet niemand. Also es gibt einige Leute, die reden miteinander, das finde ich immer ganz herzig und nett, aber der Großteil von unserer...
Du sprichst nicht mit den Schülerinnen?
Also ich mache es jetzt teilweise wirklich absichtlich, dass ich zu Leuten hingehe und mit denen ein Gespräch anfange in der Pause. Das habe ich früher nicht gemacht, weil das hat sich immer ergeben oder auch nicht, aber jetzt mache ich es teilweise absichtlich.
Im Unterricht?
Nein, in der Pause dann. Im Unterricht natürlich, aber da gibt's also das Bedürfnis zu reden ist, finde ich, ist sehr gering im Jahr 2019.
Weil das schon im Unterricht aufgebraucht ist.
Der Lehrer redet die ganze Zeit einerseits, und andererseits gibt es ja wenig Methoden bei uns oder bei mir, dass die Leute miteinander reden. Unser Unterricht im Gymnasium ist Verlautbarungsunterricht. Auch natürlich, wenn ich versuche, es immer wieder anders zu machen. Aber das ist nicht das, was erwartet wird. Dieser Leitsang im Wesentlichen, hey, seid's nicht deppert, sagt uns das, was wir wissen sollen, wir schreiben es dann hin, wir lernen es. Aber da man nicht blöd drüber reden.
Der Versuch, möglichst zeitsparend Sachen weiterzugeben.
Ja, das aber wir reden.
Nicht falsch, sage ich jetzt einmal.
Nein, eh nicht. Und es ist ja wirklich so praktisch immer, ein bestimmter Anteil an Menschen reden auch gerne und stellen auch gerne Fragen, die gibt es auch immer. Und ich denke, das ist nicht stark zu bejammern.
Jetzt hast du schon seit vielen Jahren, du bist eben auch Radiojournalist, machst Radiosendungen für E1 und für andere Sender, aber auch Podcaster, einer der, weiß ich nicht, in Österreich, Ur-Podcaster, sage ich jetzt einmal.
Ja.
Magst du schon sehr viele Jahre.
Ja, reden. Das heißt,
reden, genau. Ja.
Und da mag ich das Zuhören sehr gern, muss ich ehrlich sagen. Also ich finde es äußerst bereichernd, was Leute erzählen.
Hat das eine Bedeutung für dich als Lehrer?
Ja, ich bin, glaube ich, ein besserer Lehrer geworden, seit ich eben die Podcasts mache, weil ich besser zuhöre und nachfrage. Ich frage immer wieder dann mal, was meinen Sie damit, wenn ein Schüler was erzählt? Und dann erzählt er noch einmal was drüber. Und ich glaube, das habe ich schon vom Radio und vom Podcast.
Wodurch es zu einer Präzisierung dessen kommt, was er meint?
Oder? Ja, er hat nur mehr die Gelegenheit, also wenn ich ihn nicht verstehe und ich sage, was meinen Sie denn damit? Erzählen Sie doch mehr darüber. Dass er erzählt, was er meint und noch mehr darüber erzählt. Weil ich es interessant finde und ich heuchle da ja nicht. Ich würde auch gern mit dem Sebastian Kurz ein Gespräch so führen, dass ich wirklich nachfragen kann, was meinen Sie denn damit? Erzählen Sie mehr darüber.
Okay. Das ist ein anderes Gespräch dann. Ich habe es nicht so gern im Kreis gelaufen. Und das ist das, was der Kurz in meinen Augen rhetorisch perfekt beherrscht, dich in so lange im Kreis drehen zu lassen, dass du irgendwann verwirrt aufkommst.
Naja, aber es ist auch, sind auch
oder die. Dass es gar nicht auffällt, dass du wieder dort bist, wo du angefangen
hast. Ja, aber es sind die Formate. Und ich meine, ich komme schon aus diesem Nazi-Haus, wo ich rhetorisch einfach ständig praktisch versucht wurde, dass mich umdrehen irgendwie, also auf ihre Seite zu gewinnen. Nicht um auch Nazi zu werden, sondern einfach, die haben immer irgendwelche Agenten gehabt und sie wollten, dass ich da mitmache. Und das ist rhetorisch erfolgt und ich kann das schon ganz gut wittern, wenn mir wer umdrehen will. Also,
es geht mir nicht darum, glaube ich, dass er jemand umdrehen will. Es geht darum, dass er seinen Weg weitergeht.
Ja, den soll er gerne machen. Aber
du ihm nicht störst dabei.
Richtig, genau. Aber praktisch dieses, also ich glaube, das ist jetzt so ein bisschen ein Vertrauen in die Menschheit, dass jeder, wenn das Format passt, reden kann. Auch der Sebastian Kurz. Und dann kann man es halt nicht senden, dieses Gespräch. Ja, oder er wird es nicht freigeben oder was auch immer. Und es gibt übrigens einen Ausweg aus diesem Kreis des Nicht-Verstehen-Wollens und so weiter. Haben wir beim Radio gelernt, bei den Ö1-Hautegen Ernest Hauer und Manfred Steinhuber, früher Mittagsjournal. Wenn jemand lauter Schaß redet, heiße Luft und eigentlich nicht das sagt, was du fragst, sagst du, habe ich Sie richtig verstanden, das? Und dann sagst du genau das Falsche. Und dann hat der so Angst im Interview, dass du genau dieses Falsche von ihm dann ins Radio bringst, dass der sagt, nein, nein, ich habe das gemeint. Und das, was dann folgt, kannst spielen.
Das heißt, du nimmst aus der Podcast- und Radioarbeit die Sprechtechnik und auch die Fragetechnik raus und verwendest sie dann auch so im Unterricht?
Ja, weniger aus der Radioecke, weil das dann eben letztlich ist Radio auch ein Verlautbarungsmedium, wie wir es betreiben. Aber aus der Podcast-Geschichte ist es dieses warmherzige Nachfragen, wenn man etwas nicht verstanden hat. Also dieses freundliche Gespräch, wo es darum geht, Dinge zu erhellen, Fehler zu besprechen und nicht rauszuschneiden.
Und das
geht im Unterricht großartig.
Und das Zuhören.
Genau.
Das ja beim Podcast wichtig ist, dass man erlernt selbst.
Ja, durch Podcast-Gespräche.
Machst du mit deinen Schülerinnen Podcasts?
Nein, weil ich möchte es ihnen nicht vermasseln. Also ich denke, alles, was man in der Schule macht, ist potenziell geeignet, dass man die Leute davon fernhält letztlich. Aber wenn jemand von unseren Schülern etwas Interessantes macht, kann schon sein, dass ich ihn dann für ein Schulgespräch einfach bitte, uns davon zu erzählen.
Du machst ja einen Podcast aus der Schule.
Genau. Schulgespräch, ja, wo ich einfach wirklich mal schauen wollte, kann ich aus dem Inneren der Schule senden. Also und konkret war das so ein Projekt, das wir gemacht haben, themenorientierter Unterricht, also weg mit Fächern, wir unterrichten Themen. Wir treffen uns dazu einmal pro Woche, die 4 bis 5 beteiligten Lehrern, und dieses Gespräch wird mit 5 Headsets aufgezeichnet, und es gibt also nichts, was nicht dann auch unseren Freunden in Russland zum Beispiel oder in Ecuador, keine Ahnung, wo unsere Freunde sind, zugänglich wäre. Die hören uns reden und die sagen dann, im Jahr 2018 habt ihr relativ viel Schass geredet oder Großartiges geleistet mit diesen Gesprächen.
Oder das angeregt.
Oder sie sagen, hey, seid ihr wahnsinnig, wenn sie das macht, immer seid echt aus der Welt, das dürft ihr nicht tun. Also finde ich wunderschön. Also diese Kontrolliertheit, dass man mich stoppen kann. Also hätte meine Nazi-Großeltern wer gestoppt, ja? Weil sie angerufen hätten und gesagt, hey, wir hören, was ihr da redet, macht's das nicht.
Also das ist zu kurz gegriffen.
Das ist ein Schatz.
Das hätte das nicht aufgehalten.
Na schon, dieses,
da andere Faktoren an.
Na, weil mein Vater erzählt hätte, Langlaufen und so weiter, dass die Idee ist, dass man das Kind schon mit diesem pickigen Schnee da durchjagt über Kilometer, weil es super ist, dann hätte jemand gesagt, hey, Moment, wir haben dieses Gespräch gehört, das ist nicht sinnvoll, das führt dazu, dass Kinder Langlaufen hassen.
Das würde jetzt voraussetzen, dass Nazi-Ideologie mit Sachargumenten überhaupt
gearbeitet hätte. Gearbeitet, genau.
Hätte,
aber ich denke,
es würde ich nicht so sehen.
Da weiß ich dann auch zu wenig drüber. Aber grundsätzlich finde ich, ist es mein, also wenn ich aus der Schule eben diese Gespräche dann zugänglich mache, dann verwende ich das Wort zugänglich machen und nicht veröffentlichen. Weil ich brauche da keine Hörer. Wenn es einer ist, ist es okay, wenn es 110 oder 100.000. Aber potenziell jemand, der sich dafür interessiert, könnte es hören. Und das, finde ich, ist auch ein schöner Ansatz.
Und wer sucht, der findet doch.
Genau. Und Bienengespräche aus der Imkerei, im Bienen, dieses Wissen zugänglich zu machen, ist eigentlich die Hauptgeschichte.
Das ist ja interessant, der Bienenpodcast. Du hast ja angefangen, das zu machen, weil du selbst angefangen hast zu imkern.
Ja.
Und dann hast du, sag jetzt, das ist pädagogisch oder methodisch in Zugangsweise, dann hast du gesagt, okay, ich lerne jetzt, wie das mit den Bienen funktioniert und wie die Imkerei geht.
Genau.
Und weil ich da lerne, gehe ich jetzt nicht in einen Kurs, wo mir das alles erzählt wird, sondern ich suche bei denen, die schon wissen, und frage dort nach, und so kriege ich Stück für Stück das Wissen serviert,
genau,
von jenen, die gut sind oder die etwas gut können.
Und es würde ja wenig Sinn machen, das für mich zu behalten, daher verteile ich es auch gleich wieder über Podcast.
Und damit können auch andere, die sich damit dafür interessieren,
genau,
in diesem Bienen-Podcast die Imkerei erlernen durchs Zuhören.
Genau, und es
sie hat wissen sich, dann zumindest, was sie nachfragen sollen.
Genau, es hat sich dann herausgestellt, wenn man das regelmäßig macht, und das war eine gute Idee, das einmal pro Monat verlässlich zugänglich zu machen, zu veröffentlichen durchaus, dann kann man nicht verhindern, dass sie daraus einen Hörerkreis entwickeln, und es sind wirklich 3000 Hörerinnen, wirklich auch die weibliche Form, weil bei der Imkerei ist das gar nicht natürlich, aber es und Hörer, 3000 pro Monat, ich konnte das nicht verhindern. Das Format trägt das, und ich kriege immer so viele nette Rückmeldungen, die ich gerade eben abarbeiten kann, ohne dass es dann Mühe macht.
Du veröffentlichst das dann auch auf dem Weblog,
genau,
mit dem zum Zuhören, und da kommen dann auch Kommentare zurück,
genau,
und die Leute dann irgendwas fragen.
Ja, genauer. Und das geht sich genau zeitlich so aus, und es steckt kein Geld drinnen, das heißt, ich bin völlig frei, mit jedem zu reden. Kann auch mit den Rübenbauern, unseren natürlichen Feinden, reden, weil die mit den Neonicotinoiden und so weiter. Also, und da hat dann auch wirklich ein Imker gesagt, hey, diesen Rübenbauern, gibst du eine Bühne? Und ich habe gesagt, ja, meine.
Okay, na, es ist ein Thema, und daher.
Und daher ist es, wird's, und ich finde, und der Rübenbauer hat auch gesagt, hey, wir wollen doch den Acker nicht vergiften, weil auch wir geben unsere Acker an die Ecke, an die Kinder weiter.
Und ist es irgendwann dann fertig? Ich meine, jetzt bist du schon Imker, wie lange machst du es jetzt?
Ja, 5 Jahre. Nein, das läuft heißt, weiter.
Du hast schon ein bisschen Erfahrung.
Ja, es entwickelt sich immer. Ich habe dann schon ein bisschen so meine Radio-Expertise eben, weil ich da doch recht viele wissenschaftliche Sendungen mache vom Leben der Natur und trifft dann immer irgendwelche Leute, die interessante Sachen erzählen, und ich kann dann diesen Bienenkreis aufweiten. Also das heißt wirklich einmal, wie die Alpenblumen sich im Klimawandel verändern. Das hat jetzt nicht unmittelbar was mit den Bienen zu tun, aber da sind dann die Imker schon auch dankbar, dass es jemanden gibt, der ihr eigentlich eng gestecktes Thema aufweitet. Und ich habe keinen Ruf zu verlieren. Ich kann tun, was ich will.
Also ich höre ja den Bienenpodcast als Bienenpodcast nicht, weil ich mich fürs Imkern nicht interessiere.
Ja.
Und nachdem ich Diabetiker bin, habe ich ja jetzt
Honigverbot.
Den Zucker reduziert.
Ja.
Aber theoretisch. Aber zum Beispiel war ja das sehr spannend für mich, der Podcast, den du gemacht hast, über den Kaktusmenschen.
Mhm. In Erfurt, in Ostdeutschland.
Ja, den du da besucht hast, wo innerhalb von 5 Minuten klar war, Kakteen und Bienen haben nichts miteinander zu tun.
Ja.
Weil ja. Es gibt keine Bienen, die auf Kakteen gehen, und ja. Es gibt irgendwie keine Kakteen, die Bienen brauchen. Aber dann habt ihr 5,5 Stunden oder 6 Stunden irgendwie über alles Mögliche, auch über Kakteen geredet.
Und und es hat gepasst. Also das war aber er, das war der Typ.
Ja, das war der Mensch.
Das war der Mensch, der hat seine, wie die Kakteengärtnerei über die DDR-Zeit gekommen ist, seine Sichtweisen. Und irgendwie ist es klar geworden, es ist die Art zu denken, zu erzählen, da geht es vielleicht dann gar nicht um den Kaktus, sondern er hat dann gesagt, er hätte mit Brokkoli das auch machen können, also seine Gärtnerei. Wäre ihm auch okay gewesen.
Ich habe mir nicht gedacht, dass ich den ganzen anhören werde.
Du hast den ja gehört.
Ich habe ihn durchgehört, also nicht in einem
Stück. Ja, geht
was,
ja nicht.
Weil
ja.
Was interessant für mich war wiederum seine Sichtweise, wie er was lernt.
Ja, genau.
Weil er erzählt ja davon, schon von Kindheit an, die Lernprozesse, die er da beschreibt, in seinem
Bezug
auf Kakteen, wie du sagst, es könnte genauso Brokkoli sein, aber das hat mich fasziniert, weil er damit eine Sichtweise von Lernen aufgebaut hat.
Genau.
Ein Nebenschritt im Podcasten bei den Bienen von dir.
Da wollte ich noch was dazu sagen. Eben, lernen. Was war das noch? Ja, gut. Mir wird es nur einfallen, wann es wichtig war, ja. Dass durch diese Längen, ich meine, 5 Stunden war jetzt extrem oder 6, aber auch ein einstündiges Gespräch, du betrittst oder gestaltest einen trollfreien Raum, weil die Trolle bewegen sich nur in den kurzen Formaten. Das haben wir wirklich rausgefunden. Und auch in den Labels. Also wenn jemand von Standard an Podcast macht, dann haben die zwei Probleme. Einerseits den Label Standard und andererseits wird es wahrscheinlich eher ein kürzeres Format sein.
Die andere Ebene, die ich noch ansprechen wollte, ist eben, dass einerseits das Lernen, das du aus dem Podcast mitnimmst für dich selber oder auch weitergibst, da methodische Sachen. Und das zweite ist irgendwie die aus der Hundeschule. Ich erwarte jetzt schon länger einen Podcast zum Thema Hund von dir.
Ich habe eine Kampfhundezüchterin unter meinen Facebook-Freunden und die hat mir leider abgesagt. Also ich komme an die ganz schwer ran. Das würde mich extrem interessieren. Also diese sonderbare Art der Ästhetik, die da immer rüberkommt, das ist also quasi die arge Seite einer Hundegeschichte.
Ja, aber du hast jetzt nicht irgendwie vor, einen Hunde-Podcast
grundsätzlich zu machen. Nein, aber eben, wie die Hundeschule ich kennengelernt habe, das ist eben nicht das, dieses Abrichten, Sitzplatz und der depperte Hund muss einfach nur gehorchen, sondern das ist eine Kooperation. Und die Trainerin hat mir erzählt, da kommen die Hund-Herrchen- oder Frauchen-Paare und das Erste, was sie macht, ist, sie schaut sich jedes dieser Pärchen einmal kurz an. Das dauert den Bruchteil einer Sekunde, aber sie hat zumindest jeden einmal gesehen. Und das habe ich dann bei mir in der Schule auch gemacht. Zum Beginn des Unterrichts schaue ich einfach nur jeden ganz kurz an. Der eine liegt am Tisch, der andere ist am Handy, der dritte trinkt noch was. Aber ich nehme jeden einmal auf und das ist eine großartige Sache.
Ein Punkt, den wir vielleicht ein bisschen festhalten können jetzt.
Den können wir sofort festhalten.
Man muss die Schüler auch beobachten und schauen, was ist da los.
Ich glaube, beobachten ist da wirklich nicht der richtige Ausdruck, sondern ganzheitlich wahrnehmen. Also was auch immer, vielleicht kann man es Beobachten nennen, aber es ist eigentlich ein Anschauen und instantan wahrnehmen, was da ist an Situationen. Oder
dass überhaupt jemand da ist.
Dass jemand da ist und wie der ist. Also man kann das wirklich, glaube ich, schon vielleicht mehr Spüren nennen. Natürlich ist es auch Beobachten durchs Auge, aber in Summe ist es ein Wahrnehmen. Und Wahrnehmen ist Wertschätzen, ist Achtsamkeit, ist etwas, was die Nazis nicht gehabt haben.
Aber das ist jetzt sozusagen eine der Dinge, wo du sagen würdest, Lehrerinnen brauchen das. Lehrerinnen brauchen eigentlich Wahrnehmen
ja, zu lernen. Und da brauchst kurze Ruhe, das dauert wirklich nicht länger wie eine Minute, halbe Minute, und die Leute kriegen das oft gar nicht mit, aber irgendwas kriegst du doch mit, dass du einfach einmal ruhig wirst.
Aber es ist ja damit, glaube ich, noch nicht getan, weil es muss ja dann an die Wahrnehmung, die Interpretation dessen folgen.
Genau, oder? Das ist auch in der Hundeschule dann gewesen, und interessanterweise waren dort eben 10 Pärchen, einer, der frisch gekommen ist, der noch nichts gekonnt hat, einer, der schon alles gekonnt hat, wo alle gesagt haben, wow, so möchten wir werden, ja, und wir waren im ersten Drittel, und alle wurden in diesem Unterricht bedient, das heißt Individualisierung. Dazu gehört eben vorher Diagnostizierung. Und niemand hat gefordert, eine homogene Gruppe zu haben. Der Dackel war eben der Dackel, und wenn er über die Stabel nicht rübergekommen ist, hat man sie tiefer gemacht. Na, ist das so kompliziert? Und wenn er es dann eben geschafft hat, weil es eben reduziert wurde, wurde natürlich, Expertise der Lehrerin, das Stabel wieder höher gemacht. Aber er hat zumindest die Angst verloren vom Stabel. Und was machen wir? Wir knallen Leute irgendwas vor die Augen und sagen, eine vorwissenschaftliche Arbeit muss so und so beschaffen sein. Ja, ist das Stabel, das ich einmal runternehme, wenn man noch keine Ahnung hat, wenn man da drüber kommt? Und ich finde, das ist ja nicht so schwer.
Was tust du denn wünschen für die Schule?
Ja, da habe ich ganz Vorstellung, Ferien abschaffen, und was daraus folgt, würde automatisch folgen, mehr bräuchte ich mir gar nicht wünschen.
Also die Fortsetzung des Elends der Schülerinnen.
Nein, das verstehe.
Die Ausweitung des Elends von 10 Monate auf 12 Monate.
Nein, wirklich, also ich glaube, das Kernstück ist, sind die Ferien, die müssten wir abschaffen. Mit dem Argument, die Schule ist ein Ort, da gibt es immer etwas zu lernen, und ein Wirtshaus sperrt im Sommer auch nicht zu. Was ist das für eine Haltung, eine Schule zuzusperren? Und in meiner Schule, ohne Ferien, würde themenorientiert unterrichtet werden. Da wird immer etwas angeboten auf vielleicht so 1, 2, 3 verschiedenen Grundniveaus, aber innerhalb dieser Grundniveaus wirklich Themen, die interessant sind. Und wenn man
bestimmt, was interessant
ist. Ja, das kann man miteinander bestimmen, wer auch immer, wie auch immer. Und diese Fertigkeiten, die man dabei lernt, das wären die Kompetenzen, da finde ich voll okay, hat dann jeder Lehrer im Hintergrund eine Liste. Und wenn man die Kompetenzen dann auch gerne auch bei einer Prüfung gezeigt hat, dann hat man etwas abgeschlossen, erfolgreich.
Ist mir über Stabel drüber gesprochen.
Genau, und dann gibt es ein Zertifikat. Und jetzt individuell würde ich sagen, immer wenn jemand das Gefühl hat, ich habe jetzt genug gelernt und mache eine Pause, dann macht eine Pause und kommt vielleicht nach 2 Monaten wieder oder vielleicht nach 2 Wochen schon. Jedenfalls, er hätte die gesamte Feriendauer, die wir jetzt haben, vorgegeben, individuell zur Verfügung und könnte die reinstreuen, wann immer er es braucht. Weil beim Radio schaffe ich ja auch den Leuten nicht an, du musst dir erst die anderen 2 Sendungen anhören, damit du die ich jetzt mache, über Carl von Linné in den Dimensionen, verstehen kannst. Wir setzen das nicht voraus. Radio funktioniert glänzend. Die Leute finden Radio großartig. Ö1.
Der Frenier hat mir gesagt, Adler steigen keine Treppen, sondern die fliegen durch alle möglichen
Dinge. Ja.
Und das ist für mich so ein Bild, das ich da gleich wieder habe. Lernen ist nicht stufenweise, sondern das geht kreuz und quer und hin und her.
Phasenweise gerne, das verstehe ich schon.
Und ich muss jetzt einfach eine Pause machen im Gespräch mit dir. bis wir uns ein andermal vielleicht wieder treffen und fortsetzen.
Warum?
Weil du fort musst und...
Wir haben noch 10 Minuten. Du möchtest aufhören?
Nein, ich habe mir gedacht, es ist jetzt vielleicht der Punkt dafür, weil sonst kommen wir wieder in die nächste und in die nächste. Also ich wollte sagen, für mich hat das Gespräch einen Fortsetzungscharakter.
Okay, habe ich dir jetzt das zu Schnelles mit den Ferien rübergerieben?
Nein.
Weil ich finde, das ist...
Das Verständnis schon, aber da gehört für mich viel mehr noch dazu, als das jetzt zu sagen, wir machen nicht zu und es ist dann offen und es kommen halt immer irgendwelche Themen. Das heißt, ich müsste aber vorher den Ort der Schule als das etablieren, das den Leuten auch als Ort der Begegnung Freude macht und dass die ein Bedarf haben, dorthin zu kommen und nicht den Bedarf haben, ich will jetzt raus aus dem
Haus. Ja, das stimmt.
Wenn ich das nicht habe, dann ist es für mich ja nicht, dann wäre es die Fortsetzung des Elends.
Richtig, das verstehe ich, ja. Aber ich würde es nachrangig sehen. Also praktisch aus dieser Gedankenkonstruktion des keine Ferens entwickelt sich daraus sofort natürlich der Wunsch oder die Notwendigkeit, dass man eben eine Schule macht, die bewohnbar ist. Und ich habe eine Führungskräfteausbildung gemacht, ich könnte Direktor werden und ich würde es nicht werden wollen in einer funktionierenden Schule, sondern echt nur in der miesesten Schule, die keiner will, Brunzschule am Pissweg, keiner will er sein, die würde ich gerne nehmen. Und das Erste, was ich machen würde, ist nicht die Ferien abschaffen, das könnte ich nicht tun wahrscheinlich, aber ich würde mal einen großen Tisch in die Aula stellen und jeder, der was will, setzt sich dazu. Und wenn es dann zu laut ist, na, dann müssen wir nachgeordnet jetzt ein Problem lösen, nämlich Schallschutz. Und dann wird man dort arbeiten können. Und wenn ich dann zu viel zu tun habe, ich komme zu nichts mehr, weil jeder was will, dann muss ich delegieren lernen, weil dann arbeite ich offensichtlich zu viel. Und diese nachgerangigen Geschichten,
das finde ich schon schön. Steht, ist, dass die Schule für dich als Direktor dann ein Ort des Lernens ist, wo du selber etwas lernst, nämlich Stück für Stück irgendwie das, wie man eine Schule organisiert.
Nein, das hat nichts mit Lernen zu tun. Nein, das muss ich können. Das muss ich bereits beherrschen. Also wo sind wir denn, wenn der Direktor erst in der Schule lernt? Der muss das vorher gelernt haben, irgendwo
in der Wildnis. Und dann verbildet er, wie es funktioniert.
Nein, dann muss er einfach gescheite Sachen machen. Ich brauche einfach Leute, die das gelernt haben. Es tut mir leid. Also ich kann doch nicht dann sagen, die Lehrer sollen das alles in der Schule erst lernen. Die sollen das vorher lernen, die sollen auf Weltreise gehen, finde ich. Ja, und sollen unter widrigen Umständen irgendwo versuchen zu überleben. So ganz unten.
Also gut, dann reden wir noch, was ist Professionalisierung im Lehrberuf für dich? Findest du, dass da Lehrerinnen können müssen?
Dass ich in den Ferien zumindest eine Woche in irgendeinem anderen System mitarbeite. Dass ich einmal in 2 Monaten einen Fachartikel lese. Und dass ich das neue Buch zur neuen Autorität, von dem einige Leute jetzt schon reden, auch zeitnah gelesen habe. Das ist Professionalisierung, finde ich. Und dass ich auch immer wieder mal lache im Unterricht.
Und jungen Lehrerinnen, was würdest du denen raten, auch diese Herangehensweise, schaut's raus aus dem Lehrberuf, schaut's woanders rein?
Ja, das weiß ich bei jungen Lehrern würde ich nichts raten möchten, weil ich nicht will, dass mein Wahnsinn quasi Maßstab für andere ist. Also ich kann ja nicht unbedingt sagen, ob das gescheit ist, was ich mir denke. Das heißt, ich würde denen nichts raten.
Und sie und deine Weisheit, die du bereits hast,
keine Ahnung,
was gibt's für die nicht.
Keine Ahnung.
Die müssen schon mindestens 5 Jahre in der Schule sein, damit sie irgendwie die Lothar-Budding-Spauersche Erfahrung annehmen können.
Das weiß ich nicht. Ich habe da in diesem Gebiet nichts verloren, finde ich. Ich merke es gerade bei meinen Kindern, die eben, wenn sie Mathe oder so nachlernen oder lernen und ich sage, und sie haben ein Problem und ich sage, na schau doch im Buch nach dort. genau das ist eigentlich was, was Sie rausfinden sollen, dass es da ein Buch gibt, wo man nachschauen könnte.
Was hat denn dir geholfen, wie du angefangen hast als Lehrer?
Dass wer gesagt hat, hey, schau doch im Buch da nach dort.
Ja?
Ja, sicher.
Und dann hast du gelesen und die Erfahrung der anderen aus den Büchern rausgenommen.
Ach so, als Lehrer fragst du jetzt natürlich.
Als Lehrer? Da, wo du angefangen hast und gesagt hast, das war so eine harte Schule, ersten Jahre.
Nein, mir hat nichts und niemand geholfen, außer so Leute wie du, die einfach in der PH existieren und offensichtlich die Dinge anders sehen und anders machen. Ispertaler, wie heißt das?
Sommeratelier.
Da gibt es offensichtlich Menschen, die haben verstanden, wie man lernt. Ende. Und das zu wissen hat mir geholfen, weil dann weiß ich, ich bin nicht alleine mit dem bestehenden, eigentlich doch sehr verrückten System, wo auch in der Rahlgasse jetzt noch Gitterstäbe vorm Fenster sind und man in einem vierstöckigen Stadthaus 600 Kinder zusammensperrt und die Autos in der Gasse stehen. Na, da gäle, wenn es Ispertal und ich war noch nie bei euch dabei, aber allein das zu wissen, dass es das gibt, ist für mich das Beruhigendste, was es gibt.
Okay, wir haben 2019 das letzte Mal veranstaltet.
Das letzte Mal?
Es ist jetzt gerade.
Hat sich erübrigt.
Die Überlegung,
will keiner mehr.
Leuten das weiterzuführen. Aber das ist, weiß ich jetzt noch nicht. Aber vielen Dank, lieber Lothar, dass du dir Zeit genommen hast.
Sehr gerne.
Und ich denke, wir werden sicher einen zweiten Teil an Gesprächen haben, wenn ich nämlich über das, was wir jetzt geredet haben, nachgedacht habe. Dann fallen mir sicher 10 neue
Sachen
ein. Und dann freue ich mich drauf, wenn wir wieder plaudern können.
Ja, weil ich muss mich jetzt in die Abendschule fahren. Wir haben auch Vormittagskurse in der Abendschule, weil es ein bisschen kurios ist.
Und deswegen musst du jetzt aufs Vorarl schwingen und
losfahren. Genau, nach Floridsdorf. Wir sind am Rande der Stadt. Menschen am Rande der Bildung sind auch am Rande der Stadt.
Also und wir müssen Sachen noch einpacken und deswegen jetzt ausnahmsweise
Stress
zum Schluss
machen. Fürs Nachfragen.
Danke.
Hat mich sehr gefreut.
Ciao. Ciao.
PH on Wien.